Willkommen bei Norman Investigativ. Der Klimawandel. Wir seien mittendrin in der Veränderung, meinen hochbezahlte Wissenschaftler, Politiker und Medienvertreter, und sollte es weitere 2 Grad wärmer werden als heute, also anstelle 15 Grad ganze höllische 17 Grad Celsius, dann drohen uns katastrophale Folgen, und daran seien alleine wir Menschen schuld, weil wir Unmengen an Kohlendioxid produzieren. Ist dem so? Erwärmt sich unsere Erde aufgrund ansteigender CO2-Konzentrationen? Auf Bitten vieler Zuschauer bin ich dieser Frage nachgegangen und bin dabei zu erstaunlichen Resultaten gekommen. Haben wir es hier eventuell mit dem größten Schwindel des Jahrhunderts zu tun? Bleibt dran und findet es heraus. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das sind unsere Jahreszeiten. Bilden wir den Mittelwert aus allen gemessenen Temperaturen, so erhalten wir eine globale Durchschnittstemperatur von rund 15 Grad Celsius. Ermitteln wir auf diese Weise die Durchschnittstemperaturen der letzten 150 Jahre, so erhalten wir eine Kurve, die etwas über den Zustand unseres Klimas aussagt. Und laut dieser Klimakurve wird es wärmer auf unserem Planeten, und daran seien einzig und alleine wir Menschen schuld. Und wenn wir bis zum Jahre 2100 diese Erwärmung nicht stoppen können, dann drohen uns globale Katastrophen im biblischen Ausmaße. Daher müssen wir schon heute den Kohlenstoffdioxidausstoß reduzieren, und das ginge am besten über die Einführung einer CO2-Steuer, zu der uns Klimaretter wie dieses kleine Mädchen hier hinführen wollen. Und die Logik dahinter? Machen wir alles teurer, wird es in Zukunft kühler. Abkühlen durch Abdrücken. Das ist die Formel, mit der man das Klima retten will, also mit unserem Geld in deren Taschen, und schon gehen die Temperaturen weltweit runter. Aber ist es dann überhaupt wärmer geworden, und wer hat das eigentlich gemessen? Hier ist nochmal die Temperaturkurve, auf die sich all die Klimaexperten beziehen. Diese Kurve stammt von der NASA, und die gibt an, dass diese Grafik bis zum Jahre 2010 von einem gewissen James Hansen erstellt und später im Jahre 2019 von einem Nathan Lenzen überarbeitet und ergänzt wurde. Damit hätten wir die beiden Köpfe hinter der Klimakurve. Schauen wir uns diese beiden Persönlichkeiten mal etwas genauer an. Über Nathan Lenzen finden wir so gut wie keinen Eintrag im Internet, was für unsere Zeit und seine Position bei der NASA ungewöhnlich ist. Es scheint so, als wurden all seine digitalen Spuren gelöscht. Und James Hansen? Über ihn finden sich schon Spuren im Netz, doch die zeigen ein ganz anderes Bild, als man von ihm, dem Vater der Klimakurve, erwartet. Bereits 1971 taucht sein Name im Zusammenhang mit der Klimakatastrophe auf, doch damals warnte er noch vor einer Eiszeit. Zur Begründung steht in der Washington Post:
In den nächsten 50 Jahren könnte der Feinstaub, den die Menschen durch die Verbrennung fossiler Kraftstoffe stetig in die Atmosphäre leiten, das Sonnenlicht so weit abschwächen, dass die Durchschnittstemperaturen um bis zu 6 Grad fallen könnten.
Das habe ein Computerprogramm von James Hansen ergeben, schreibt die Washington Post weiter. Wobei man sich über den CO2-Ausstoß keine Sorgen machen müsse, vielmehr seien Sulfate, Nitrate und Kohlenwasserstoffe die wahren Klimakiller, die uns direkt in die nächste Eiszeit führen werden. CO2 10 Jahre später wird James Hansen zum Direktor des NASA-Goddard-Instituts erklärt und zaubert aus der globalen Abkühlung und der Temperaturkurve hier, die nach unten geht, an die globale Erwärmung mit einer Kurve, die nach oben geht. Nun hieß es droht doch keine Eiszeit, ganz im Gegenteil, es wird wärmer, und zwar so warm, dass bald die Polkappen schmelzen werden. Wie er mit seinem damaligen Computerprogramm ohne Chaostheorie und dreidimensionale Atmosphärendynamik eine globale Erwärmung berechnet haben will, das behielt er lange Zeit für sich und geheim und gab auch unter hohem Druck seiner Kollegen die Formel und den Code der Berechnung nicht preis. Später durften Klimaexperten schon einen Blick auf seinen Computer werfen und fanden zugleich Unregelmäßigkeiten, die an Manipulation und Betrug grenzten, und meldeten dies sogleich der NASA. Auch dem Klimapolitiker Al Gore, bekannt aus Eine unbequeme Wahrheit, fielen Manipulationen in den Angaben von James Hansen auf, der sich darauf angesprochen erneut herausredete, dass das nicht von ihm sei. Jemand müsse seine Daten nachträglich verfälscht haben. Wegen solcher und ähnlicher Unstimmigkeiten trennte sich James Hansen im Jahre 2013 von der NASA und ist seitdem als politischer Aktivist tätig. Im gleichen Jahr wurde ihm der Reidenauer-Preis für seine große aufklärerische Arbeit und seine Courage gegen die US-Regierung verliehen. Den gleichen Preis für Mut, Menschlichkeit und Courage bekam 2019, auch der hier verliehen, ein Ehrenmann, der sich wie James Hansen selbstlos für die Rettung der Welt einsetzt. Wenn der Vater der Klimakurve, James Hansen, mit einem Preis ausgezeichnet wird und dieselbe Preis später auch einem George Soros verliehen wird, hat das was zu bedeuten? Diese Denksportaufgabe überlasse ich den Logikern unter euch, denn primär interessieren wir uns ja hier für diesen Mann hier, James Hansen, der offensichtlich etwas gegen fossile Brennstoffe hat. Doch wenn jemand gegen etwas ist, wird er doch sicher auch für etwas sein. Doch für was? Dazu gab er mal ein Interview.
Ich denke, die einzige Hoffnung, die wir haben, ist, die Emissionen schrittweise zu senken und in die Mitte des Jahrhunderts zu gelangen, mit dem viel geringeren Ausstoß von fossilen Brennstoffen. Was wir tun müssen, wenn wir wollen, dass junge Menschen eine Zukunft haben, ist nach Alternativen zu suchen, und Kernenergie scheint in dieser Zeit der beste Kandidat zu sein.
Ich finde es bedauerlich, dass so viele Umweltschützer einfach davon ausgehen, dass die erneuerbaren Energien unseren Energiebedarf decken können. Erneuerbare Energien liefern nur 1-2%. Sanfte erneuerbare Energien wie die Wasserkraft liefern erhebliche Mengen Strom, aber das ist begrenzt, und die Hoffnung, dass der Wind, die Sonne und die Geothermie all unseren Energiebedarf decken könne, ist eine nette Idee, aber ich finde es unwahrscheinlich, dass das möglich ist.
Also kein Öl, kein Gas, keine Kohlekraftwerke, aber auch keine Sonnenenergie oder Windkraft. Um das Klima zu retten, müsse die Kernenergie ausgebaut werden. Dafür steht Dr. James Hansen mit seinem Namen. Dass er der Atomlobby dient, das verheimlicht er sehr geschickt, indem er sich hinter seiner computergenerierten Klimakurve versteckt, und neuerdings versteckt er sich sogar hinter Kindern. Der Atomlobbyist James Hansen lässt sich immer wieder und gerne verhaften, um als Ökoaktivist gegen die Regierung und die Öllobby in Erscheinung zu treten, wie zum Beispiel hier bei seinem Protest gegen den Ausbau der Keystone Pipeline.
besser mehr Atomkraftwerke bauen, das sei die bessere Alternative, meint Dr. James Hansen. Neuerdings lässt er sogar Kinder für sich arbeiten, wie zum Beispiel hier seine Enkeltochter Sophie auf der UNO-Klimakonferenz 2017 in Bonn. Da nicht jeder Öko-Warrior einfach so mit seinem Nachwuchs bei einer UNO-Konferenz auftreten darf, fragt man sich, welche Großlobbyisten wohl hinter ihm die Fäden ziehen. Diese Enkeltochter ließ er bereits 2015 für seinen Kampf einbinden. Die Kleine ist Mitglied der Climate Kids USA, die mit der freundlichen Unterstützung James Hansens seitdem die US-Regierung verklagen. Das Logo der Climate Kids, eine blau-grüne Erde. Dieses Logo und protestierende Kids treten seit 2019 auch in Deutschland auf und alle tun so, als sei das Ganze ihre Idee, Greta Thunberg, das nordische Mädel, mit den in Deutschland umstrittenen Zöpfen. Erfunden haben es aber die hier und was als Protest gegen fossile Brennstoffe begann, entartete zu einer Forderung einer globalen CO2-Steuer, die bis zum Jahre 2023 kommen wird. Eine Steuer auf Autos, eine Steuer auf ein warmes Zuhause und eine Steuer auf den wohlverdienten Urlaub. Danke, Greta. Wir werden dich alle noch sehr lieb haben.
Die, die für eine CO2-Steuer stehen, sind zugleich gegen Zöpfe, lassen sich aber durch ein kleines Mädchen vertreten, die genau solche Zöpfe trägt. Verstehen muss man das nicht, aber darum geht es ja in der Klimadebatte, Verwirrung stiften, um den Bürger später für seine gefühlte Sicherheit zahlen zu lassen. Aber ist es dann nun wärmer geworden oder nicht? Fragen wir dazu mal die Experten.
Das Wetter. Wer überwacht es eigentlich und wo werden all die gemessenen Temperaturen notiert, modelliert und archiviert? In Deutschland ist der Deutsche Wetterdienst dafür zuständig, auch bekannt als DWD, und die präsentieren sich über eine umfangreiche Webseite. Scrollen wir runter, so erkennen wir, dass es sich dabei um eine Bundesbehörde handelt. Diese Bundesbehörde habe ich angeschrieben mit der Frage, wie sich die Klimadaten zusammensetzen und wo sich all die Messstationen befinden. Der DWD antwortete prompt und stellte mir zugleich die komplette Klimadatenbank zur Verfügung, die ich kostenlos nutzen dürfe.
Sehr geehrter Herr Klein, besuchen Sie unsere Internetseite. Dort können Sie die Daten kostenlos herunterziehen. Das Laden der Seite dauert etwas.
Da sage ich vielen Dank an den DWD und klicke diesen Link und schon befinden wir uns auf der CDC-Datenbank, wo mehr als 200 Jahre Klimadaten gespeichert sind. Wir interessieren uns für die Jahreswerte und klicken hier drauf. Da haben wir das Jahr 2018 und hier die Klimawerte dazu. Wir ändern kurz die grafische Darstellung. Blue Marble, so sieht das schon besser aus. Jetzt definieren wir noch den Zeitbereich 1.1.2018 bis 31.12.2018 und schon haben wir die Jahresmittelwerte geordnet auf unserer Karte. Die einzelnen Punkte sind die Messstationen, wie zum Beispiel hier Berlin-Marzahn oder hier Mannheim. Schauen wir so eine Station aus der Nähe an und da ich im Norden wohne, habe ich mir mal diese hier ausgesucht, Beutzenburg.
Ich befinde mich hier vor einer Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes in Beutzenburg. Solche Messstationen sind bundesweit verteilt. Die hier ermittelten Daten fließen nicht nur in die lokalen Wetternachrichten, sie werden auch in die globale Klimabewertung mit eingespeist.
Wir sehen hier eine Menge Sensoren und das Objekt da drüben mit dem geriffelten Kopf, das ist der Temperatursensor.
Über solche Stationen werden also bundesweit die Temperaturen ermittelt und erscheinen dann als farbige Punkte auf unserer Klimakarte. Wir sehen eine Menge Gelb, wenig Grün, was nach dieser Temperaturleiste hier unten eine Durchschnittstemperatur von 8 bis 9 Grad Celsius für Deutschland ergibt. Das entspricht den Klimaangaben in Wikipedia, wo ein Jahresmittelwert von 8,9 Grad für Deutschland angegeben wird. Somit erscheint diese Karte plausibel. Gehen wir nochmal 10 Jahre zurück in die Vergangenheit, in das Jahr 2009. Es erscheinen mehr grüne Punkte, was darauf hindeutet, dass es damals wohl etwas kühler war. Gehen wir noch weiter zurück, zum Beispiel zum Fall der Mauer in das Jahr 1989. Es fällt auf, dass die Messpunkte weniger werden, aber auch hier dominiert die kühle Farbe grün. Aus all diesen Daten könnte man tatsächlich ableiten, dass es in den letzten 30 Jahren wärmer geworden ist. Schauen wir uns 30 Jahre Klimaerwärmung mal etwas genauer an. Grob betrachtet fällt nichts auf, aber konzentrieren wir uns auf eine Region, zum Beispiel auf Baden-Württemberg, dann wird deutlich, dass im Jahre 1989 mehr Temperaturdaten erfasst wurden als 2018. Vergrößern wir den Abschnitt. Wir landen mitten im Schwarzwald und sehen, dass im Jahre 1989 von dort aus eine Menge Temperaturdaten in die Klimaberechnung mit eingeflossen sind, die 2018 fehlen. Was bedeutet, dass in unserer Zeit die kühlen Temperaturen aus dem Schwarzwald der Statistik entzogen wurden, was die Durchschnittstemperatur dieser Region hebt und Baden-Württemberg heute wärmer erscheinen lässt als damals. Hier wurde offenbar getrickst. Doch wie sieht es bundesweit aus? Hier nochmal die Deutschlandkarte 1989 und 2018 mit den jeweiligen Messstationen. Überlagern wir die Karten und schauen uns die Veränderungen in der Messwerterfassung an. Wir sehen, dass in den letzten 30 Jahren eine Menge Messstationen aus den kühlen Standorten verschwunden oder in die wärmeren Zonen verschoben wurden, und zwar in die Nähe von Siedlungen, wo es natürlich wärmer ist als in der unberührten Natur. In der Nähe von Siedlungen herrscht aber ein anderes Klima. Man spricht von einem Stadtklima. In den Städten ist es 2 bis 4 Grad wärmer, weil die Bebauung sich tagsüber stärker aufheizt und nachts diese Wärme länger speichert. Im Winter kommt die gesamte Abwärme hinzu, die eine Stadt aufgrund der Beheizung abstrahlt. Wenn nun solche Temperatursensoren des Deutschen Wetterdienstes vorher der frischen Luft ausgesetzt waren und im Laufe der Zeit abgeschaltet wurden oder in Richtung Siedlungsgebiete wanderten und nun eine höhere Temperatur anzeigen, ist es dann wärmer geworden oder sind sie nur dem Stadtklima ausgesetzt? Nochmal zurück zu unserer Animation, die zeigt, dass über 80% der Sensoren bundesweit abgeschaltet wurden oder ihre Position veränderten, hin in Richtung Ballungsgebiete. Wie kann man diese Werte noch vergleichen oder von einem globalen Klimawandel sprechen? Wir erinnern uns, das Klima soll ja seit 1885 angestiegen sein. Schlagen wir auch das mal kurz nach. Wir geben mal den Zeitbereich hier ein, so 1885 auch hier und ups. Was ist denn das? Nur ein paar Messwerte von einer Handvoll Stationen? Und daraus hat man die Durchschnittstemperatur für Deutschland für das Jahr 1885 berechnet? Auch wenn damals mehr Messstationen vorhanden gewesen wären, wie kann man Temperaturen, die zu jener Zeit mit sowas und sehr ungenau erfasst wurden, mit einer modernen Temperaturerfassung von heute vergleichen?
Um eine Klimaveränderung zu erfassen, müsste man über einen sehr langen Zeitraum an vielen verschiedenen Orten, fern jeder Zivilisation, aber stets an denselben Positionen, die Temperaturen aufzeichnen. Genauso wird es aber nicht gemacht. Man misst mitten in den Städten oder Ballungszentren und viele Stationen, die vor einiger Zeit noch außerhalb jeder Urbanisierung in der Wildnis lagen, wurden im Laufe der Zeit abmontiert oder in Richtung Zivilisation verschoben. Dass die Messgeräte daraufhin einen Temperaturanstieg verzeichnen, ist kein Wunder. Daraus eine globale Erwärmung abzuleiten, ist nicht wissenschaftlich und grenzt schon an Manipulation bis Betrug. Ob auch an anderer Stelle manipuliert wird, zum Beispiel am Treibhauseffekt oder den untergehenden Inseln, darauf gehen wir jetzt ein. Diese Inseln werden bald untergehen, heißt es, und schuld daran sei ein Gas, das sich in der Atmosphäre immer weiter ausbreitet. CO2 nennt es sich und wird überall dort freigesetzt, wo wir fossile Brennstoffe verbrauchen, wie zum Beispiel hier auf den Autobahnen. An dieser Kurve sei der Täter eindeutig überführt, meinen Experten, und weisen auf die Korrelation zwischen CO2 und Temperaturanstieg hin. Nach über 100 Jahren habe der Anstieg von nur 0,01% zu einer globalen Temperaturerhöhung von einem ganzen Grad geführt. Mathematisch ist das soweit korrekt, aber wissenschaftlich leider nicht bewiesen. Ebenso könnte man diese Kurve hier einsetzen, den zunehmenden Verbrauch von Eiscreme, aber niemand würde auf die Idee kommen zu behaupten, dass Himbeereis das Klima verändert. Auf der Suche nach einem echten wissenschaftlichen Laborexperiment, welches eine Korrelation zwischen CO2 und Temperaturerhöhung beweisen könnte, wurde ich nicht fündig. Weltweit scheint sich niemand für dieses Thema zu interessieren.
We often hear about the effects of carbon dioxide in the atmosphere, but carbon dioxide is a naturally occurring and vital component of the atmosphere.
Was ich fand, war sowas hier. Ein TV-Experiment mit einer weiblichen Harald Lesch live auf BBC. Da wurden Wasserflaschen mit Luft und CO2 befüllt und anschließend einer Lichtquelle ausgesetzt. Und tatsächlich scheint sich die Flasche mit dem CO2 stärker zu erhitzen. Dieses Experiment ist aber nicht wissenschaftlich, weil die rechte Flasche reichlich mit CO2 geflutet wurde. Auf der Erde geht es aber um 0,04% CO2, die bereits eine dramatische Wirkung haben soll. Zudem wurde, wenn wir etwas genauer hinschauen, die rechte Flasche, also die mit dem CO2, offenbar stärker bestrahlt. Stärker bestrahlen tut auch dieser YouTuber hier seine rechte Flasche. Und ohne dass wir jetzt den Ton einschalten, wissen wir, dass wohl genau dort das CO2 drin sein wird. Auch er täuscht uns eine schnellere Erwärmung vor und meint, das läge am Kohlendioxid. Hier ein weiteres Experiment. Dieser Herr tut etwas Soda in die linke Flasche, um darin CO2 freizusetzen. Auch wenn wir das nicht wüssten, könnten wir auch hier vorhersagen, welche Flasche in seinem Experiment sich wohl stärker erwärmen wird. Natürlich erneut die, die er stärker bestrahlt. Und das ist bereits das dritte Experiment auf YouTube zum Thema Treibhauseffekt, wo getrickst, getäuscht und fabuliert wird.
My name is Jennifer Falk and this presentation is part of Skit 2100.
Und so geht es munter auch mit dieser Dame weiter. Eigentlich bräuchte sie die Flaschen gar nicht zu beschriften, denn spätestens jetzt sollte jedem Zuschauer klar sein, was ich meine und welche Flasche sich auch hier stärker erwärmen wird. Und anschließend wird dummdreist behauptet, das läge nicht am Licht, dass man diesen Flaschen direkt vor die Nase hält. Nein, es läge am CO2. Etwas geschickter beim Täuschen stellen sich die Mythbusters an.
Sie bauen sich einheitliche Klimakammern und achten auch penibel darauf, dass jede Kammer gleich stark beleuchtet wird. Dann wird bestrahlt, abgewartet und siehe da, die Kammer mit dem CO2 erwärmt sich tatsächlich um einen Grad mehr zur Referenzkammer. Damit hätten sie die Klimaerwärmung bestätigt. Nein, haben sie nicht, weil sie keine Angaben zur CO2-Konzentration gemacht haben und das ist auch hier nicht wissenschaftlich. Zum Glück filmte der Kameramann kurzzeitig die Monitore und siehe da, der CO2-Gehalt in der Testkammer betrug ganze 7,34%. Und erst diese Konzentration führte zu einem Grad Klimaerwärmung. Rechnen wir nach. Wenn wir aktuell auf der Erde und nach 150 Jahren mit der Summe all unserer Abgase auf nur 0,045% gekommen sind, wie viele Jahre müssen wir noch CO2 in die Luft pusten, um auf 7,34% zu kommen? 110.000 Jahre. Da fragt man sich, warum es unsere Politiker so eilig haben, eine CO2-Steuer einzuführen.
CO2 ist ein Treibhausgas, keine Frage. Aber sein Anteil in der Erdatmosphäre beträgt nur 0,04%. Bei meinen Recherchen fand ich keinerlei Anhaltspunkte oder Beweise, dass bereits diese Konzentration ausreicht, um eine globale Temperaturerhöhung um 1 Grad zu begründen. Und alle, die meinen, genau das durch ein Experiment bewiesen zu haben, habe ich der Täuschung überführt. Dennoch ist es in vielen Regionen wärmer geworden, aber auch nur, weil unsere Straßen und Städte gewachsen sind und wir alles zubetonieren. Der Asphalt glüht im Sommer und wer Hunde hat, weiß, dass sich die Tiere daran ihre Pfoten verbrennen können. Die Wärme kommt aus den Städten, nicht vom CO2. Das ist allerdings nur meine Meinung. Wie ist eure? Die Kommentarfunktion steht euch wie immer offen. Ich mache an dieser Stelle Schluss und kaufe mir jetzt ein Himbeereis. Bye bye.